Sie hören einen Podcast der Sendung Europastunde.
Europapolitik und Thüringen aus der Arbeit Thüringer Abgeordneter im Europaparlament. Diskussion zu Europa. In der Europastunde bei Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zur Europastunde hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer. In dieser Woche tagt das Europaparlament, in der vergangenen Woche tagten die Ausschüsse. Und da gibt es einiges zu berichten über Diskussionen, Debatten und Entscheidungen. Eine Auswahl davon habe ich für diese Sendung vorbereitet. Außerdem gibt es einen Beitrag zur Europäischen Landschaftskonvention, die seit 2004 in Kraft getreten ist, aber von Deutschland nicht unterzeichnet wurde. Auf der Tagesordnung im Europaparlament stehen in dieser Woche Haushalt, Schutz der Privatsphäre und Pauschalreisen. Die Finanzierung der Migrantenumsiedlung, neue Regeln für Pauschalreisen, die Massenüberwachung von EU-Bürgern, die Kennzeichnung von Bio-Lebensmitteln und der Kampf gegen die Radikalisierung junger Europäer. All das wird die Abgeordneten in dieser Woche beschäftigen. Die Aufnahme von 160.000 Asylsuchenden kostet Geld. Am Montag stimmt das Parlament über die Zuweisung von 400 Millionen Euro ab, um das Umsiedlungsprogramm zu ermöglichen. Beim Schutz der Privatsphäre gibt es die Ära vor und die Ära nach Edward Snowden, dem Mann, der enthüllte, wie die US-Regierung europäische Bürger überwacht. Am Dienstag stimmen die Abgeordneten über eine Resolution ab, die neue Fälle erwähnt und ausführt, wie EU-Behörden mit dem Problem umgehen. Ebenfalls am Dienstag gute Neuigkeiten für Touristen. Online gebuchte Pauschalreisen genießen bei denselben Schutz wie die der Reisebüros. Reisende können direkt stornieren, sind abgedeckt, falls etwas schief geht und werden besser darüber informiert, wofür sie eigentlich bezahlen. Am Dienstag wird auch darüber abgestimmt, was als Bio-Lebensmittel firmieren darf. Das Ziel ist besserer Schutz und mehr Informationen für Verbraucher. Erzeuger außerhalb der EU unterliegen ebenfalls den neuen Richtlinien. Am Donnerstag werden die Kandidaten für den Sacharow-Preis nominiert. Im Kampf für Menschenrechte vergossen sie Schweiß, Tränen und Blut. Bei Francis Hollande und Angela Merkels Ansprache in Straßburg forderten Abgeordnete eine moderne Union für das 21. Jahrhundert. Wie so vieles andere kostet das Geld. Am Dienstag stimmt das Parlament über den Haushalt 2016 ab. Wie verhindert man die Radikalisierung und Rekrutierung europäischer Bürger durch terroristische Vereinigungen? Am Dienstag findet hierzu eine öffentliche Anhörung statt. Soweit ein Auszug aus dem prall gefüllten Programm des Europaparlaments für diese Woche. Europastunde bei Radio Frei mit Richard Schäfer. Immer am zweiten Dienstag im Monat ab 16 Uhr auf 96,2 MHz.
Das Hörertelefon ist erreichbar unter 0361 737 8888.
In der vergangenen Woche versuchten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident François Hollande mit vereinten Kräften die europäischen Staaten für eine gemeinsame Lösung der Flüchtlingskrise zu motivieren. Sie warnten vor unkoordinierten Teilmaßnahmen auf nationaler Ebene. Ihr Appell stieß bei den Parlamentariern nicht nur auf Zustimmung. Den folgenden Beitrag habe ich vom Europaparlament TV übernommen. Ein historischer Moment im Europaparlament. Die Regierungschefs zweier Länder, die als Europas Achse gelten, Seite an Seite bei einer gemeinsamen Ansprache. Wir müssen dringend und mit langfristiger Perspektive handeln. Was wir anstrebten, war eine Konföderation von Nationalstaaten. Und auf gewisse Weise müssen wir 25 Jahre später auf eine Art der Einigung hinarbeiten, sagte François Hollande. Entwickeln wir uns stattdessen zurück, sagte er weiter, bedeutet das Ende des Projekts Europa. Angela Merkel ergänzte:
Wir dürfen in der Flüchtlingskrise nicht der Versuchung erliegen, in nationalstaatliches Handeln zurückzufallen. Gerade jetzt brauchen wir mehr Europa. Wir brauchen mehr denn je den Mut und den Zusammenhalt, den Europa immer gerade dann bewiesen hat, wenn es darauf ankommt.
Es gab große Erwartungen an Angela Merkel und François Hollande. Doch anders als ihre Vorgänger Helmut Kohl und François Mitterrand 26 Jahre zuvor, überzeugten sie nicht alle Abgeordneten, dass das EU-Modell heute so relevant ist. Der italienische Abgeordnete Gianni Pittella von der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten sagte: Das zwischenstaatliche Modell ist überholt. Richard Antonio Legutko aus Polen von der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten erklärte dazu: Die EU hat sich weiterentwickelt, aber ich glaube, die Führung hat das nicht. Die Thüringer Europaabgeordnete Gabi Zimmer sagte:
Für viele repräsentieren Sie in Ihrer Funktion das alte Europa, das versagt hat.
Und Rebecca Harms von den Grünen ergänzte:
Wenn Sie Vertrauen schaffen wollen innerhalb der Europäischen Union in Ihre Handlungsfähigkeit, dann müssen Sie noch mal zurückkommen zu dem, was liegen geblieben ist, was die Stabilität der gemeinsamen Währung angeht.
Guy Verhofstadt, Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa aus Belgien, kritisierte: Es mangelt an geeinter Steuerung, es mangelt an geteilter Souveränität und es mangelt an Einheit in Europa. Das sind die Ursachen der Krise. Für einige Abgeordnete müssen die beiden Regierungschefs mehr auf die Ansichten der Bürger hören. Marine Le Pen von der Europe of Nations and Freedom Group aus Frankreich erklärte: Sie sprechen hier zu uns und versuchen etwas aufzuholen, weil Ihre Europäische Union auseinanderbricht. Und abschließend Nigel Farage, Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie. Ich hoffe inständig, dass ein britisches Votum für den EU-Ausstieg der Anfang vom Ende sein wird, für ein Projekt, das trotz ursprünglich nobler Absichten schiefgegangen ist. Viele forderten also weg vom Alten hin zum Neuen. Nicht alle formulierten es so und nicht alle vor Merkel und Hollande. Aber das Plenum forderte unmissverständlich, dass die Mitgliedstaaten besser, schneller und konkreter zusammenarbeiten, damit die EU im 21. Jahrhundert ihre globale Stellung behält. Das waren Auszüge aus der Debatte im Europaparlament zu den Regierungserklärungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten François Hollande. Europastunde bei Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt mit Richard Schäfer. Immer am zweiten Dienstag im Monat ab 16 Uhr auf 96,2 MHz. Die anstehende Asylrechtsverschärfung ist Gegenstand des nächsten Beitrages, den ich vom Fokus Europa Magazin vom Montag, dem 12. Oktober, von den Freien Radios übernommen habe.
Verschärfung des gesellschaftlichen Klimas. Professorin Sabine Hess vom Rat für Migration über anstehende Asylrechtsverschärfung. Eine ganz große Koalition aus CDU, CSU, SPD und Grünen ist gerade dabei, im Schnelldurchgang weitreichende Änderungen im Asylrecht zu verabschieden. Nur einen Tag Zeit bekamen Verbände, um zum Gesetzespaket Stellung zu nehmen. Die jüngste Änderung soll noch am 16. Oktober im Bundesrat verabschiedet werden und bereits am 1. November in Kraft treten. Damit reagiert man auf die steigenden Flüchtlingszahlen. In Freiburg findet gegen die Gesetzesverschärfung am Samstag, den 17. Oktober, eine Demonstration mit dem Titel »Niemand flieht ohne Grund, Solidarität statt Asylrechtsverschärfung« statt. was der Rat für Migration, ein wissenschaftliches Netzwerk von etwa 100 WissenschaftlerInnen, vom Gesetzesentwurf hält. Darüber sprach Kollege Fabian mit Sabine Hess, Professorin für Kulturanthropologie an der Georg-August-Universität Göttingen. Im Gespräch geht es auch um die immer weiter voranschreitende Kopplung von Bleiberecht und Arbeitsstelle und um die Frage, was getan werden muss, um die Flüchtlinge gut aufzunehmen, sodass die Aufnahme nicht zulasten der Schwächsten der Gesellschaft geht.
Albanien, Montenegro und der Kosovo sollen, wie die anderen Balkanländer auch, zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Die Unterbringung in den Erstaufnahmeeinrichtungen, die eigentlich immer den Charakter von Sammellagern haben, soll von 3 auf 6 Monate hochgesetzt werden. Flüchtlinge aus den sicheren Herkunftsstaaten sollen die Einrichtungen bis zum Ende ihres Asylverfahrens gar nicht mehr verlassen dürfen. In den überall entstehenden Erstaufnahmeeinrichtungen sollen, wenn möglich, um falsche Anreize zu vermeiden, wieder Sach- statt Geldleistungen ausgezahlt werden. Die Liste der Änderungen ist noch länger. Was halten Sie von diesen geplanten Änderungen?
Sie sind absolut untauglich dafür, nämlich das zu leisten, was Sie ja vorgeben, leisten zu wollen. Sie geben ja vor, die ganze Debatte, die wir jetzt in den letzten 3 Wochen erleben, nach dem großen Jubel der deutschen Willkommenskultur, ist ja die Debatte, die Zahlen sollen zurückgehen, die Asylverfahren will man beschleunigen. Das heißt, vor dem Hintergrund der Beschleunigung und des Rückgangs sind genau diese Maßnahmen nach allen Kenntnisständen der letzten 20 Jahre, wo ja all das schon mal angewandt wurde, eben eigentlich untauglich. Sie sind ineffizient, sie beschleunigen nichts, sie produzieren nur viel, viel mehr Bürokratie, sie tun die Ausländerbehörden, die Erstaufnahmeeinrichtungen, die sowieso schon bis am oberen Rand sozusagen gerade arbeiten, noch mehr überfordern. Sie tun die Sachleistungen, es ist auch bekannt aus den letzten Jahren, sind viel, viel teurer und haben natürlich auch nicht den Aspekt der Abschreckung, weil Leute, die vor Krieg, vor Hunger, vor Not fliehen, die lassen sich doch nicht von Sachleistungen abschrecken. Also diese Vorstellung sozusagen, dass diese Maßnahmen direkt durchschlagen und die Flüchtlingsbewegung reduzieren, ist so ein Witz. Auf der anderen Seite, was sie machen, sie verschärfen das gesellschaftliche Klima, sie verschärfen die Situation in den Einrichtungen, indem sie eben massiv auf Großlager setzen, auf Sammellager, wo sozusagen das Konfliktpotenzial schon vorprogrammiert ist und wo auch nochmal in ganz extremem Maß die Leute ja auf einem Haufen abgekoppelt sind von ihrer Umwelt und nochmal stigmatisiert werden und einen absolut desintegrativen Effekt eigentlich haben und eigentlich auch sozusagen massiv entgegenstehen dem, was das Gesetz ja auch ein bisschen sagt, ist eben schnelle Integration.
Sie haben den Aspekt der Abschreckung angesprochen, muss man nicht sagen, angesichts der Zahlen, teilweise wird von bis zu über 1 Million neuer Flüchtlinge in diesem Jahr gesprochen, muss man auch abschrecken?
Naja, gestern hat das Innenministerium Zahlen vorgelegt. Bis jetzt sind 557.000 Asylanträge registriert worden. Das ist weit unter den Millionen, die hier vor allem auch von der SPD in einer, finde ich, unglaublichen Art und Weise gerade versuchen, die Debatte, das Klima anzuschüren. Also wenn wir uns allein die Zahlen des Innenministeriums gestern anschauen, dann sind wir weit davon entfernt. Es ist eine Menge, das ist in der Tat wahr und es ist jetzt in den letzten Wochen auch sehr schnell gegangen. Das heißt, es hat in der Tat die Kommunen vor große Herausforderungen gestellt. Allerdings ist es zum Teil auch selbstverschuldet. Es ist ein massives Staatsversagen. Der Staat hat viel zu spät eingegriffen mit Geld, mit Personal, mit Koordination. Wenn wir uns heute anschauen, dass zwar die Bundespolizei um 3000 Stellen aufgestockt werden soll, aber das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, was eine riesige Halde von unbearbeiteten Anträgen schon vor sich herschiebt und jetzt mit der lumpigen Zahl von 400 weiteren Stellen sozusagen aufgestockt werden soll, sind das keine Relationen, die irgendwas an dieser Dramatik und in der Tat natürlich an den Herausforderungen tatkräftig beseitigen würden.
Frau Hess, Sie waren selber auf dem Balkan. Wird man der Lage auf dem Balkan, gerade auch der Lage der Minderheiten wie der Roma, mit der Einstufung der Staaten als sichere Herkunftsstaaten gerecht?
Naja, solange wir eine NATO-Schutzmission im Kosovo haben, ist es unverständlich, wie sozusagen gerade der Kosovo hinsichtlich der Minderheiten zu einem sicheren Herkunftsland erklärt wird. Wir wissen, welche gesellschaftlichen Zustände auch in Albanien herrschen. Wir wissen auch, welches autokratische, mafiose Regime in Mazedonien herrscht. Das heißt, die Einschätzung dieser Länder als sichere Herkunftsländer entspricht so überhaupt nicht dem, was eben Menschenrechtsorganisationen aus den Ländern berichten. Und was es ja vor allem auch macht, es beschleunigt nichts. Denn trotzdem haben die Menschen, die hierher kommen, das Recht auf eine individuelle Prüfung. Das heißt, dass jetzt gerade die Zahlen sinken und dass schneller Leute aus dem Balkan abgeschoben werden, liegt allein daran, dass deren Asylanträge vorgezogen werden vor allen anderen. Mit einer perfiden Logik, nämlich die Leute, die in der Tat, wenn man das so sagt, scheinbar viel schutzbedürftiger sind, müssen noch umso länger auf ihren Asylantrag Bearbeitung warten. Das heißt aber trotzdem, dass sozusagen diese Definition dieser Länder zu sicheren Herkunftsländern nichts daran ändert, dass trotzdem jeder einen individuellen Anspruch hat auf eine Prüfung. Die geht etwas schneller, in der Tat, vielleicht 4-5 Tage, aber das macht eben nichts an dem Asylverfahren aus. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass die Zahlen in der Tat in der letzten Zeit zurückgehen. Das liegt vor allem auch daran, dass aus Serbien nicht mehr so viel kommen. Und es liegt sicherlich auch daran, dass der ein oder andere gerade angesichts dieser großen Menge an Fluchtbewegungen kein Interesse hat, auch mit in diesen Turnhallen zu liegen. Allerdings nimmt es eben nichts weg, dass so und so viele Romas über massive Verfolgung berichten, dass Leute aus Albanien schlaflose Nächte haben, tief traumatisiert sind, was jetzt gerade alles sozusagen in dieser Debatte weggespült wird.
Jetzt muss man wohl sagen, die mediale Hetze gegen Flüchtlinge ist nicht ganz so schlimm wie Anfang der 90er Jahre. Trotzdem gibt es auch jetzt die Boot-ist-voll-Rhetorik. Es gibt nicht nur Verschlechterungen im Asylrecht. Für sogenannte gut integrierte Flüchtlinge gibt es auch ein paar Verbesserungen. Zwar sind die Opferzahlen noch nicht so hoch, trotzdem gibt es auch jetzt immer wieder Meldungen über Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Lässt sich die aktuelle Lage mit der Lage Anfang der 90er Jahre vergleichen?
Nein, überhaupt nicht. Also Anfang der 90er Jahre hatten wir Pogromstimmung. Da hat Kanzler Kohl den Notstand ausgerufen. Da war in der Tat sozusagen die gesellschaftliche Verfasstheit eine ganz andere. In der Zwischenzeit haben wir fast 15 Jahre, 20 Jahre antirassistische Bewegung. Wir haben Flüchtlingsproteste hier gehabt. Wir waren eigentlich auf dem Weg, wo viele der Verschärfungen der 90er Jahre eben in den letzten Jahren wieder zurückgenommen worden sind, weil sie auch ineffizient waren. Das haben wir jetzt hier wieder alles reingekriegt. Es ist historisch nicht zu verstehen, warum Politiker sozusagen wohl wissen, dass Maßnahmen nicht greifen, trotzdem wieder zu diesen Maßnahmen zurückgreifen. Aber was wir natürlich in der Tat anders haben, ist eine ganz, ganz breite, nennen wir es Willkommenskultur, eine ganz breite Solidarisierung, Unterstützung, die mich immer wieder sehr rührt, wo Leute Wahnsinniges leisten, aber eben auch, weil der Staat und die großen Einrichtungen wie auch das Rote Kreuz nicht rechtzeitig zur Stelle waren. Und das ist ein massiver Unterschied. Und wir haben andere Kanzlerinnen. Also wenn ich sicherlich auch kein Fan von Angela Merkel bin, aber das macht einen Unterschied, ob ein Kanzler mit sozusagen schürt an der Boot-ist-voll-Rhetorik oder ob eine Kanzlerin durchaus sich des Grundrechts auf Asyl bewusst ist, dass es da keine Obergrenze geben kann und auch gelernt hat, dass auch Grenzen eben Leute nicht aufhalten.
Immer wieder wird die Forderung erhoben, Flüchtlinge sollen sich integrieren. Oftmals wird hierbei an eine Assimilation gedacht. Am wirkmächtigsten ist, denke ich, aber auch die Erwartung, die Flüchtlinge sollen hier so schnell wie möglich arbeiten, um sich zu integrieren. Immer stärker wird der Trend, auch ein Bleiberecht an die Arbeit zu koppeln. Dafür steht auch, denke ich, dass der Chef der Bundesagentur für Arbeit jetzt auch Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ist. Was ist generell von dieser Kopplung zu halten und macht die Politik auf diesem Themengebiet genug?
Na, letztendlich ist das Recht auf Arbeit ein Grundrecht und insofern ist es eine positive Entwicklung, dass das Grundrecht auf Arbeit auch auf Flüchtlinge ausgedehnt wird. Was man jetzt allerdings in dieser ganzen Nützlichkeitsrhetorik und unter dieser ganzen Maßgabe des Integrationismus natürlich schon auch wieder sozusagen sehen muss, ist, dass das Pendel nicht umschlägt, dass nicht jetzt sozusagen Grundrechte auf Grundversorgung nämlich auch daran gekoppelt werden, das Grundrecht auf einen Aufenthalt, auf einen sicheren, daran gekoppelt wird, dass Leute sich in Arbeit schicken und dann sich auch eben in Verhältnisse rein wahrscheinlich schicken müssen, die mehr sind als Ausbeutung. Also sicherlich ist es so, dass man jetzt genau gucken muss, was auf dem Arbeitsmarkt passiert, welche Unterschichtungen jetzt wieder einziehen, zu welchen Hungerlöhnen sich Flüchtlinge anbieten müssen, um damit dann eben auch ein Bleiberecht zu bekommen.
Der Rat für Migration hat die Bundesregierung in der Bundespressekonferenz Ende September scharf kritisiert. Was gibt es denn für Reaktionen aus der Bundesregierung? Werden die Ratschläge doch noch aufgenommen?
Ja, das wäre schön, gell? Wenn wir es so durchschlagen werden. Ich glaube, also letztendlich müsste man ja versuchen, wenn man Realpolitik macht, hoffen, dass es eine linke Opposition gibt. Das heißt, unsere einzige Hoffnung kann sein, sozusagen an die Grünen zu appellieren, ihr altes Menschenrechtsbewusstsein auszugraben und jetzt nicht sozusagen wieder umzufallen in dieser Art von, die Belastungsgrenze ist erreicht, national müssen wir zusammenrücken, denn das ist nämlich gerade das Faktum, dass wir eigentlich im Bundestag und im Bundesrat keine linke Opposition mehr haben, dass alle gerade umfallen und umkippen. Und das wäre unser Appell eigentlich, dass sozusagen zumindest in den rot-grün und grün-schwarz regierten Bundesländern die Grünen sich nochmal dran erinnern an ihre alten Grundwerte und sich jetzt nicht ködern lassen, zum Beispiel mit einer Gesundheitskarte, die es sowieso schon längstens in manchen Bundesländern gibt, oder sich nicht ködern lassen mit irgendwelchen halben Integrationskursen, die auch wieder eben nichts Ganzes und nichts Halbes sind. Von daher, dass es in der CDU unsere Kritik nicht wirklich auf offene Ohren trifft und dass die SPD auch an dem Punkt schon immer die nationale Karte vorgezogen hat, vor der Karte der Solidarität, ist auch historisch bekannt. Von daher in der Tat wären es die Grünen, die sich jetzt hier eigentlich besinnen müssten und die hier in der Tat massiven Asylrechtsverschärfungen Einhalt gebieten müssten, die wir seit den 90er Jahren nicht mehr hatten.
Und ob die Grünen in Baden-Württemberg und Hessen zum Beispiel das tun, das ist wohl eher fraglich. Auch im nächsten Jahr wird sich die Lage in den Krisengebieten der Welt kaum verbessern. Es werden eher mehr Flüchtlinge versuchen, nach Europa zu kommen. Was muss getan werden, damit die Aufnahme von so vielen Flüchtlingen gelingt, damit die Aufnahme auch nicht zulasten der Schwächsten der Gesellschaft geht, die auf Wohnungs- und Arbeitsmarkt mit den Neuankommenden konkurrieren müssen?
Naja, ich meine, der soziale Wohnungsmarkt ist ja über Jahre oder Jahrzehnte ein Desaster. Das heißt, in der Tat ist die Flüchtlingsfrage eine soziale Frage, wie alle anderen sozialen Fragen auch, und es sind nicht gegeneinander auszuspielen. Und in dem Sinn geht es schon seit Jahren drum, ja, um die Forderung, dass mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau fließt, dass mehr Geld fließt in eine soziale Betreuungsstruktur, in den Kindergärten, in den Schulen, dass der Leistungsdiskurs zurückgefahren wird. Und das, insofern ist es ja vielleicht auch eine Chance für uns alle, jetzt mit diesen Herausforderungen ein Stück weit innezuhalten und sozusagen das Soziale neu zu erfinden mit diesen Menschen, die zu uns kommen, die ja durchaus eben auch solche Erfahrungen mitgebracht haben. Sie haben in Syrien versucht, eine Revolution anzuzetteln, sind gescheitert, aber diese demokratischen Hoffnungen sind ja mit den Leuten und insofern wären sie ja vielleicht Bündnispartner für ein anderes demokratisches, soziale Gesellschaft.
Das sagt Sabine Hess, Professorin für Kulturanthropologie an der Georg-August-Universität Göttingen. Sie ist Mitglied im Rat für Migration und mit ihr sprachen wir über die gerade anstehenden Verschärfungen im Asylrecht.
Europastunde bei Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt mit Richard Schäfer. Immer am zweiten Dienstag im Monat ab 16 Uhr auf 96,2 MHz.
Kaum jemand in Deutschland hat sie wahrgenommen. Still und unbemerkt trat sie in Kraft. Die erste Übereinkunft weltweit, die sich dem Schutz, vor allem aber der Entwicklung und bewussten Planung von Landschaft widmet, die Europäische Landschaftskonvention. Expertin für dieses Gebiet ist Frau Professor Ilke Marschall, Landschaftsarchitektin und an der Fachhochschule Erfurt zuständig für den Bereich Landschaftsplanung. Frau Professor Marschall, Sie haben sich mit dieser Konvention intensiv beschäftigt. Wie ist sie denn entstanden?
Dieses schöne Zitat von einem Göttinger Kollegen, Christoph Schwan, ich erkenne es gleich, das geistert ja auch durchs Internet
seit
langer Zeit. Ja, die Europäische Landschaftskonvention, das ist in der Tat ein wirklich interessantes, auch politisch interessantes, spannendes Thema hier bei uns in Deutschland. Sie haben gesagt, mit Recht gesagt, sie wurde ja schon 2000 in Florenz verabschiedet. Sie wurde dann 2004 ratifiziert. Seitdem ist sie in Europa in Kraft, nachdem eben 10 Mitgliedstaaten des Europarates 2004 sie gezeichnet hatten. Das ist ja immer auch so ein politischer Vorgang. Die Vorgeschichte, nach der Sie ja auch fragten, dieser Landschaftskonvention, hat eher einen mediterranen Ursprung. Also es waren Länder der Mittelmeerregion, die auch zum Teil ein anderes Verhältnis zu Paysage, Landschaft haben, auch einen ästhetischen Zugang, die das einfach zum Thema machten. Und es waren damals war eine Initiative der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften des Europarates, also Kommunen, Regionen, die sich für Landschaft stark machten und das zum Thema des Europarates machten. Nicht Europäische Kommission, das ist wichtig, sondern Europarat. Und die hatten dann eben 2000 diese Konvention in Florenz, deswegen auch Florence Convention, zur Unterzeichnung geöffnet. Ja, und das wurde in Deutschland schon wahrgenommen, aber eben nur von den wenigen, die sich hier mit Fragen der Landschaft intensiv beschäftigen, also den professionellen Landschaftsplanern oder auch Berufsverbänden wie dem BDLA oder dem BBN, Bundesverband Beruflicher Naturschutz, nur von der Politik nicht oder zumindest nicht gewollt wahrgenommen und oder es waren eben auch andere Themen, die Vorrang hatten.
Und diese Konvention ist jetzt von verschiedenen Staaten unterzeichnet worden, von Deutschland nicht. Es sind, glaube ich, 7 oder 6, 7 Staaten, die nicht unterzeichnet haben, Deutschland nicht. Was sind die Gründe dafür, warum sich Deutschland da nicht angeschlossen hat?
Ja, Deutschland und Österreich, wir stellen da wirklich die absolute Minderheit dar, sozusagen. Keiner versteht es von den europäischen Kollegen. Also wenn man in europäischen Zusammenhängen diskutiert, was wir ja auch immer wieder mal tun, auf irgendwelchen Tagungen und so weiter, da kam natürlich immer die Frage, was ist da eigentlich los? Warum zeichnet ihr das in Deutschland nicht? Ihr, die ihr die meisten Ausbildungsstätten für Landschaftskundige, zum Beispiel Landschaftsarchitekten habt, ihr, die ihr die beste Bürokratieverwaltung in Sachen Landschaft habt, das beste Naturschutzgesetz vielleicht auch, was sich ja mit Landschaft beschäftigt. Was ist da eigentlich los? Also diese Frage, die wurde uns ganz oft gestellt, mir auch persönlich. Wir haben dann auch natürlich immer wieder recherchiert, wir haben politisch auch recherchiert, wir haben Umfragen zum Beispiel bei den verschiedenen zuständigen Ministerien in den Ländern gemacht, gestartet, um hier eine Antwort zu bekommen. Die Antworten waren meistens nicht sehr zufriedenstellend. Es kam dann auch zu Diskussionen im Bundestag und sehr bemerkenswert finde ich immer die 2007 dann im Bundestag auch offizielle verlautbarte Mitteilung, die eben in Fachkreisen absolut als nicht nachvollziehbar aufgenommen wurde, aber die zum Ausdruck brachte, dass man in der großen Koalition, also bei den großen politischen Parteien, es nicht möchte, weil man zusätzliche Bürokratie fürchtet. Man muss das ja mit deutscher Gründlichkeit dann genauso akribisch und detailliert auch umsetzen, wie vielleicht andere europäische Richtlinien, wo man zum Beispiel auch mit der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie sehr viel Aufwand in deutschen Naturschutzpolitik zusätzlich nun bewältigen muss. Das fürchtet man und man sieht auch so in dieser offiziellen Mitteilung der Bundesregierung keinen weiteren Nutzen für den Naturschutz. Um das jetzt nochmal genauer zu begründen, da müssten wir sehr tief einsteigen, wie das Verhältnis zu Natur und Landschaft und auch in Deutschland ist, auch wie Naturschutz bei uns gestrickt es arbeitet und wie auch das Verhältnis der Begriffe untereinander ist. Also das ist eine wirklich dann sehr komplizierte Diskussion. Es gab immer wieder Initiativen von den Landschaftsfachleuten in Deutschland, zum Beispiel auch vom Bund Heimat und Umwelt, aber eben auch den sage ich immer, Berufsverbänden, die sich da weiter auch engagieren. Wir sind auch immer wieder an Politiker herangetreten. Es sind im Moment eben eher die Parteien, die Linke und die Grünen, die dafür sind. Aber irgendwo ist das Thema auch politisch irgendwie durch oder verbrannt und es nimmt keiner mehr auf die Tagesordnung. Da ist auch ein Stück weit, ich will jetzt ja nicht sagen, eine Ratlosigkeit, aber
Stillstand
erreicht. Und es gibt dann immer wieder mal eine Initiative, aber so richtig den Durchbruch auf der politischen Ebene gibt es im Moment nicht, weil einfach die auch die im Bundesumweltministerium zuständigen Kollegen, es gibt zwar auch immer Überlegungen, ob es nicht auch in andere Zuständigkeiten hineinfällt, weil Landschaft ist eben nicht nur Natur, sondern auch ein Kulturgut, im Moment nicht sich dafür einsetzen wollen.
Also fast unbegreiflich. Ne? Also es geht um den Kulturlandschaftsschutz auf europäischer Ebene und Deutschland macht nicht mit. Kann man denn jetzt, wenn das Abkommen 2004 in Kraft getreten ist, einige Länder, glaube über 60 haben bisher unterzeichnet, kann man denn aus den Ländern jetzt erfahren, dass die einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand hatten, um diese Konvention umzusetzen?
Das ist natürlich auch eine sehr spannende Frage, die man dann auch recherchieren müsste. Also es gibt einzelne Länder, die tatsächlich aufgrund der Landschaftskonvention dann auch in bestimmten Bereichen aktiv wurden. Zum Beispiel bei den Niederländern war es so, sie haben dann die Landschaftsplanung zum Beispiel gestärkt, haben da auch bestimmte Initiativen gestartet, die dann im Moment aber nach dem politischen Wechsel auch wieder abgebaut wurden. Die meisten Länder zeichnen und machen eigentlich gar nicht viel. Und ich glaube, das würde sich mit der deutschen Mentalität vermutlich auch nicht vertragen. Andererseits sind wir das Land in Europa, was die meisten Instrumente hat, die sich dem Landschaftsschutz, der Landschaftsentwicklung widmen, was ja eigentlich die Landschaftskonvention möchte. Und auch der Bildung, das ist ja auch ein ganz wichtiges Anliegen der Konvention, die Bildung in Landschaftsfragen, auch das ist ja in Deutschland eigentlich besonders gut. Und trotzdem fürchtet man eben, wenn man es dann mit deutscher Gründlichkeit tatsächlich umsetzen würde, zusätzlichen Aufwand, zum Beispiel auch mit Blick auf Bürgerbeteiligung, was ein wichtiges Anliegen der Europäischen Landschaftskonvention ist. Und da fürchtet man, wenn man das dann konsequent umsetzen würde, wieder einen großen Aufwand. Und da sagt man, wir haben so viel schlechte Erfahrungen in Anführungszeichen gemacht mit dem Aufwand, der aus der FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie der Kommission resultiert. Das wollen wir so nicht.
Vielleicht noch spannend zu wissen, wer die anderen Länder sind. Albanien, Estland, Liechtenstein, Monaco, Österreich und Russland sind die Nicht-Unterzeichner. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wahrscheinlich gibt es da ähnliche Gründe. Aber man müsste natürlich auch die anderen Gründe sehen oder die Befürworter dieser Konvention. Was ist bei denen raus geworden und wie hat sich die Arbeit mit dieser Konvention dort entwickelt und welche Ergebnisse hat sie gebracht?
Also die Konvention wirkt auch trotzdem irgendwie auch in Deutschland. Das sind dann ganz verzweigte Wege, dass zum Beispiel dann bei der Neuüberarbeitung der Umweltverträglichkeitsprüfungsrichtlinie, weil es eine Richtlinie ist und weil es von der Kommission kommt, ja in Deutschland gültig ist, dann zum Beispiel der Landschaftsbegriff plötzlich da einen anderen neuen Stellenwert zugewiesen bekommt. Aber es fehlt eben diese positive Grundstimmung, dieser Rückhalt, der hier auch manches beflügeln könnte, würde durch die Zeichnung. Wir sind da auch im Berufsstand so ein bisschen ratlos.
Unglücklich und ratlos.
Ja, wie es da nun auch sich weiterentwickelt wird. Aber man ist auch gespannt und es kann ja auch immer wieder mal dann eine Trendwende geben.
Kann man generell sagen, dass Deutschland jetzt etwas Besseres hat im Schutz der Kulturlandschaften als das, was die Konvention hergibt?
Naja, die Konvention ist ja eben nur eine völkerrechtliche Vereinbarung, eine Willenserklärung, eine Goodwill-Erklärung. Und das andere ist, das sind Gesetze, die konkrete Dinge fordern und konkrete Auflagen machen. Und da sind wir in Deutschland eigentlich ziemlich stark. Und von daher könnte sich das eigentlich gut ergänzen, in meinen Augen.
Wäre das vielleicht eine Variante, das auf Parlamentsebene zu tragen, also ins Europaparlament?
Das ist natürlich im Europaparlament ein großes Thema. Es gibt auch gewisse Rivalitäten zwischen Europaparlament, Europarat und Europäischer Kommission.
Ja,
es ist auch ein Problem, dass die Zuständigkeit zum Thema Landschaft in der Kommission ja überhaupt nicht klar ist. Ist es die Kultur? Ist es die DG für Umwelt, die da zuständig wäre oder für Bildung? Und das sind so viele politische Feinheiten und Befindlichkeiten, die hier auch mit reinspielen, das ist, würde ich jetzt mal sagen, entzieht sich dann auch der Fachwelt ein Stück weit. Da kommt man rational gar nicht mehr so ganz hinterher, wie hier auch Entscheidungen laufen.
Mal im Sinne dieser Konvention gefragt, also Landschaftsschutz, Landschaftspflege und Landschaftsplanung werden da ja gefordert. Wie steht denn Thüringen in diesem Prozess da?
Genau. Das sind eigentlich die drei großen Säulen der Landschaftspolitik. Auch Landschaftspolitik ist ein Begriff der Landschaftskonvention, der sich aber auch so ein bisschen in Deutschland etabliert. Also, dass man einmal über Schutz, einmal über aktive Planung und Entwicklung eben auch dann Landschaften steuert und entwickelt. Und da steht Thüringen unterschiedlich da, also im bundesweiten Vergleich unterschiedlich. Also ich denke, manches läuft hier wirklich recht gut. Da gibt es viele auch einschlägige Aktivitäten und eben auch ein großes Schutzgebietsnetz, nicht nur an europäischen Schutzgebieten, sondern auch an Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten. Da läuft viel. Im Bereich der Planung und Entwicklung könnte manches besser laufen. Also die Landschaftsplanung im sogenannten engeren Sinne, die ja auch vom Bundesnaturschutzgesetz gefordert wird, liegt hier zurzeit relativ brach, weil die Kommunen dafür die Gelder nicht aufbringen können oder wollen, weil auch auf der regionalen Ebene hier wenig geschieht. Und da wäre es sicherlich hilfreich, wenn es hier auch wieder einen positiven Schub geben würde.
Das war ein Auszug aus einem Gespräch mit Frau Professor Ilke Marschall von der Fachhochschule in Erfurt zur Landschaftskonvention der EU. Und damit sind wir am Ende der Europastunde. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und wir hören uns wieder am zweiten Dienstag im Monat November. Tschüss, bis dahin, sagt Richard Schäfer. Sie hörten einen Podcast der Sendung Europastunde vom 13. Oktober 2015. Europastunde bei Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt mit Richard Schäfer. Immer am zweiten Dienstag im Monat ab 16 Uhr auf 96,2 MHz. Zusammengestellt von Richard Schäfer.